Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gili Weiss und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin! Wir sind heute hier mit Nora. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Gili, hallo Timothy.
Schön, dass du hier bist.
Wir sprechen heute über irgendwas mit Interkulturalität. Wir wissen noch nicht genau, wo wir landen, sind aber alle sehr gespannt und neugierig.
Ich bin auch neugierig.
Ja, du hast ja auch ein Buch mitgebracht. Ach, darf ich das? Ich bin einfach so aufgeregt, weil du es uns jetzt auch vorhin hier so schön hingelegt hast. Vielen Dank nochmal. Darf ich das einfach direkt am Anfang?
Ja. Total gerne. Ist deins, gehört dir.
Nein, ist deins. Aber du hast es mir mitgebracht. Lieben Dank. Das ist das Buch, das du gestaltet hast mit Menschen zusammen. Magst du erzählen, warum?
Ja, es ist interessant, dass es automatisch so hinhält. Mhm. Das Buch ist tatsächlich so gemacht, dass du das von links nach rechts und von rechts nach links lesen kannst. Wie ist das entstanden? Also, ich hatte diesen Traum schon richtig, richtig lange, als meine Tochter Lani 2015 geboren ist, wollte ich ihr Bücher vorlesen, so wie alle Eltern. Und unsere Bücher zu Hause hier in Hamburg, die waren meistens auf Deutsch, aber ich wollte mit ihr Chinesisch sprechen. Also habe ich angefangen, simultan zu übersetzen.
Oh wow.
Simultan dann, beim Lesen.
Ja, da habe ich kein Talent drin und irgendwann habe ich aufgehört. Weil die Texte, die waren so schön gereimt und da haben sich die Texter auch was ausgedacht und dann habe ich simultan schlecht zu übersetzen. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh nee, lass mal lieber. Und daraufhin habe ich einfach erzählt anhand der Bilder in dem Buch und auf Chinesisch meine Version. Die hat auch nicht gesagt, Mama, Papa, erzählt das ganz anders, sondern sie hat einfach nur zugehört. Und dann dachte ich tatsächlich so, hey, wie können Erwachsene kulturübergreifend gut zusammenarbeiten, wenn wir als Kinder immer nur eine Version der Wahrheit erzählt bekommen haben?
Mhm. Wie schön.
Ja. Und die ist ja nicht falsch, die Version der Wahrheit, aber es ist nur eben eine. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich mache ein interkulturelles Kinderbuch, das nicht übersetzt werden muss, das von links nach rechts geht, von rechts nach links, das unterschiedliche Stile vereint und man kann die Geschichte so erzählen, wie man mag. Mhm. Auch jedes Mal anders.
Ich habe es ja vorhin schon durchgeguckt und habe dann auch gesehen, die Geschichte funktioniert wirklich in beide Richtungen. Also das Buch heißt The Peace Keepers. Und das ist so niedlich, weil es um Erbsen geht.
Ja, Peace. Ja,
genau. Peace Adventure, was steht da noch? A Mission to Find Peace.
Und das finde ich richtig schön. Also alleine schon von der Message finde ich das sehr schön. Und wie kommt es, dass es von vorne nach hinten und von hinten nach vorne lesbar ist, von beiden Seiten?
Ich wuchs ja in Taiwan auf und meine Kinderbücher, die schlugen tatsächlich von rechts nach links.
Ah.
Und da sind ganz viele. Also wussten, also sowieso rechts Auto, ne, auf der rechten Seite Auto fahren oder auf der linken Straßenseite. Mhm. Wenn du hier so geboren bist, dann denkst du so natürlich, die meisten Menschen fahren auf der rechten Seite. Mhm. Stimmt auch, ne, statistisch gesehen. Aber es gibt richtig, richtig viele Länder, wo man auch links fährt. Und bei mir ist es ja so, ich habe dann nachher nachgedacht, so ja klar, die ganze arabische Welt, israelische Welt, japanische Welt, Teile von China, die Bücher schlugen da halt oder schlagen immer noch von rechts nach links auf. So richtig, richtig viele Kulturen, die sozusagen andersherum lesen. Und das ist auch so ein Message. It's not good, it's not bad, it's just different.
It's just different. Als du gerade gesprochen hast, fühlte ich mich total erinnert an einen TED-Talk, den ich mal auf YouTube von Kimamanda Ngozi Adichie, den ich mal geguckt habe, The Danger of the Single Story heißt das. Und in diesem Talk spricht sie auch darüber, wie ist das eigentlich, wenn wir ein einziges, einzelnes Narrativ von Personengruppen oder Kulturen, wenn wir so aufwachsen. Sie spricht über ihre eigene, was ich sehr sympathisch finde, und dann gibt sie so ganz viele Beispiele. Und hier höre ich jetzt eben raus, dass es eben nicht darum geht, hey, hier gibt es richtig und falsch oder weit verbreitet und weniger weit verbreitet, sondern hier sind super viele Möglichkeiten. Also ich habe noch nie von einem Buch gehört, wo man das Buch 2-3 Mal durchlesen könnte und dabei eine andere oder in einer anderen Sprache oder eine abgewandelte Geschichte erzählen könnte. Hast du das mit deiner Tochter, sagtest du eben, ne?
Ja.
Jetzt mehrfach auch durchgelesen, anders jedes Mal, oder?
Also, ich hatte ja diesen Traum 2015 und dann hatte ich ganz lange diesen Traum und der blieb auch ein Traum. Und jetzt ist meine Tochter 10 und das Buch ist Dezember rausgekommen. Ist leider aus dem Alter rausgewachsen. Ich habe ein bisschen mit meinen Zwillingsjungs, die sind 8, mit denen habe ich reingeschaut. Und das ist mega interessant, was sie so sehen. Also in diesem Buch, und vielleicht können wir das auch mal ganz kurz zeigen, gibt es zwei Passagen, zwei Spreads, also Doppelseiten, wo wir extra, so, kann ich das so zeigen? Mhm. Wo so Platz
zum Reinschreiben?
Zum Reinmalen, oder Reinschreiben oder was auch immer ist. Also diese Erbsen auf dieser Seite, die sind ja in ihrem Pot drin und träumen etwas. Und das wollten wir extra freilassen, weil jedes Kind da eine Fantasie und eine Vorstellung hat. Und das darf das Kind reinmalen. Und es ist so interessant, der eine Sohn, der malt dann irgendwie irgendwas rein und ich habe das nicht erkannt, was soll denn das werden? Und der andere Zwilling, Mama, das ist doch Fußball, das siehst du doch. Träum vom Fußballspiel. Achso, ja. Und dann hat er irgendwie zwei Sonnen aufgemalt und dann noch so ein Kreuz. Mhm. Ja, das ist ein Mensch mit Augen, die wie Sonne sind. So, okay. So,
das
ist toll.
Das liebe ich, dass du das Beispiel nochmal bringst, weil ich habe häufiger festgestellt, dass Kinder eine ganz andere, offenere Wahrnehmung nochmal haben. Für die sind Gegenstände und die verstehen sich irgendwie auch. Kennt ihr das Spiel Dixit, das Kartenspiel?
Oh, das hatte ich heute fast mitgebracht. Nein, hat es mich ja gefragt, oh, ob ich ein Spiel habe. Ja. Und ich habe Nein gesagt. Und nachhinein dachte ich so, ja, Dixit wäre doch.
Aha. Ja, Dixit liebe ich einfach sehr. Und wenn du das mit Kindern spielst und Erwachsene mit Kindern zusammenspielen, keine Chance für die Erwachsenen, einfach keine Chance, die sich so gut verstehen, aber nicht nachvollziehen können, wie wir kompliziert denken. Ja. Das ist wirklich Mind-Opener.
Kennst du das?
Ja, Dixit habe ich, glaube ich, sogar über dich kennengelernt. Habe auch das erste Mal im Trainingsraum mit dir mit Dixit gearbeitet. Wunderschöne Karten. Mhm. Jetzt habe ich eine spontane Assoziation. Was ich hier gerade raushöre, ist, wie unterschiedliche Personen auf etwas blicken und was gänzlich anderes sehen können oder unterschiedliches sehen können. Und ich hatte das, weißt du schon, mit dem Autobahnschild Ausfahrt. Als ich nach Deutschland migriert bin, war ich 17, das war 97.
Ich liebe diese Geschichte.
Ich sprach kein Deutsch.
Die kenne ich noch nicht.
Der fuhr mit meiner Mutter vom Flughafen in Frankfurt nach Hause, nach Orschweier, in schönen Baden. Und habe natürlich super, Deutschland war neu. Ich habe links und rechts aus dem Fenster geguckt und was ich halt ständig gesehen habe, war dieser Schild Ausfahrt. Ja. Und irgendwann habe ich dann zur Mama gesagt, du Mama, also dieser Stadt, den müssen wir irgendwie besuchen. Das muss ja riesig sein. Ne? Und ich kam aus Toronto, also war halt so Metropolen gewohnt. Und meine Mutter so, welche Stadt denn? Und ich so, ja, Ausfahrt, alle Schilder zeigen hier. Und meine Mom hat sich so beömmelt, dass sie rechts ranfahren musste, weil sie kein Auto mehr fahren konnte. Und irgendjemand hat mir jetzt neulich gefeedbackt, dass diese Geschichte ist, die gibt es schon, also irgendjemand anderes da draußen. Falls du zuhörst, meld dich bei mir. Ja. Das ist wem anders auch mal passiert. Ja, aber das war zum Thema. Oh. Weiß ich nicht, ist das Symbolik? Was ist das? Wir gucken auf was und für alle Menschen ist klar, das ist Exit. Meine Mutter hat auch noch gesagt, das heißt Exit und ich habe noch zu meiner Mutter gesagt, das ist ja doof, wer nennt denn eine Stadt Exit? Das macht ja gar keinen. Also kam überhaupt nicht mit in dem Moment. Genau.
Ja. Oh, toll. Ja, unterschiedliche Perspektive auf eine Sache. Ne?
Oh, da sind wir ja schon ganz viel über Interpretation dessen, was wir kennen und was nicht. Ich kenne übrigens nur eine kleine Randwerbung für ein anderes Buch. Mein Patenkind wird bilingual erzogen und da hatte ich dann irgendwann als Geschenk gefunden Kinderbücher, die sowohl auf Deutsch als auch Französisch geschrieben sind, also in dem Fall, aber auch mit vielen anderen Sprachen. Das habe ich sehr geliebt, dass man so auch ein bisschen Sprachvariation drin hat für Bilinguale. Aber meine Frage an dich ist eher einmal der persönliche Schmerz, aber du machst ja auch beruflich ganz viel zur Interkulturalität, richtig?
Genau, also vom Beruf her ist Interkulturalität auch mein Hauptthema. Ich habe dieses Buch angefangen, da waren wir mittendrin in Corona-Krise und ich hatte so einen Drang, Menschen zu fühlen oder in Verbindung zu sein mit anderen Menschen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist ja auch mein Thema. Interkulturalität hat auch immer was mit virtueller Nähe zu tun, eine Verbindung schaffen, obwohl wir nicht zusammen sind, physisch. Und ich habe gesagt, ich brauche ein internationales Team, das überall in dieser Welt verstreut ist und ich probiere mal aus, was ich im Training immer so erzähle, ob das in Wirklichkeit auch funktioniert mit meinem eigenen Team. Und das war so diese Brücke, wo ich gedacht habe, ich könnte das mal als Experiment auch für mich mitnehmen. The Making of für dieses Buch. Ja. Und das, was du gesagt hast, und das finde ich auch ganz interessant, ich hatte tatsächlich eine große Marktforschung betrieben, ich empirisch, welche Kinderbücher gibt es auf dem Markt, dass die interkulturell sind. Es gibt ganz viel so bilinguale Bücher. Dann gibt es auch tatsächlich Bücher, die du von beiden Seiten lesen kannst. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Buch mit dem Riesen und der Maus?
Ich glaube, nein.
Nee.
Von der einen Seite liest du die Geschichte über einen Riesen und von der anderen Seite über eine Maus. Aber du musst das Buch tatsächlich umdrehen. Also du schlägst immer von links nach rechts auf. Und dann treffen sich diese zwei Charaktere in der Mitte.
Einmal kopfüber sozusagen.
Genau, du musst einmal umdrehen. Und dann hast du gesagt, oh, das ist doch doof. Ich will das gar nicht umdrehen.
Ich habe auch gerade eine leichte Gänsehaut. So irgendwie, wow, what a good idea.
Dann ist diese Idee entstanden. Ich wollte wirklich ein Buch machen, das für alle Kinder und nicht nur jetzt Deutsch-Französisch, Deutsch-Türkisch oder Englisch-Arabisch, sondern ein Buch, das für jedes Kind funktioniert, ohne zu übersetzen. Und hier drin, es geht auch um die Illustrationsstile, dass wir da die Unterschiede auch einfach kennenlernen dürfen.
Schön. Ja, also gerade das mit ohne kulturelle Anker sozusagen, Sprachanker, war ja auch bei Vielfalter. Ne? Ich bringe das hier so auf, das tut mir leid.
Ich werde dir nicht leid, Vielfalter ist auch super, das braucht ihr nicht leid tun.
Das war mir auch wichtig, dass das einfach ohne Sprachanker und Ähnliches funktioniert, sondern einfach alle das mit ihrer Sprache, die sie eben gerade nutzen oder die Menschen, die anwesend sind, verstehen, spielen können und nutzen können.
Absolut, ja. Also ich kenne Vielfalt, ob das man die Zahlen erfüllen kann und dass die Farben so gemacht sind, dass jeder sie gut erkennt kann, der sehen kann.
Ja,
Sprache, weil wir da gerade sind, wenn ich so den Begriff Interkulturalität so in einen Raum gebe, dann erlebe ich ganz oft, dass entweder nicht trennscharf ist, worüber sprechen wir hier genau, was bedeutet dieser Begriff, und oft sind Menschen bei Sprache. Ich erinnere mich an meinen eigenen Migrationsbezug oder Biografie, also das war für alle Menschen um mich herum, war der wichtigste Faktor, dass ich Deutsch lerne. Und für mich war super wichtig, dass ich Deutschland kennenlerne und Menschen in Deutschland und dass ich irgendwie hier Symbolik verstehe und Interaktion verstehe und weiß, warum Deutschen sich zur Begrüßung links und rechts küssen. Und solche, ne? Also da war so. Und immer wieder kam Sprache auf. Und auch hier, wenn ich über das Buch gerade nachdenke, bin ich so automatisch bei, wow, man könnte das, die Geschichte kann man ja in mehreren Sprachen. Aber es ist ja nicht nur Sprache alleine, es ist ja so viel mehr als das.
Ja. Ich weiß nicht, wenn ihr an Interkulturalität denkt, denkt ihr an nationale Kulturen?
Oh, das ist jetzt eine schwierige, große Frage. Ich glaube, ursprünglich war das so bei mir. Und mit ursprünglich meine ich weit vor meinem Studium. Und durch das, dass ich so mit sehr vielen unterschiedlichen Nationalitäten aufgewachsen bin. Also alleine in meiner Schulklasse damals waren 8 verschiedene Nationen, 9 mit Deutsch. Und das war sehr ungewöhnlich, vor allem fürs Allgäu. So, und deswegen habe ich das schon auch verstanden, dass da andere Dinge mit dranhängen, weil ich es erlebt habe. Aber ich habe es nie so richtig in Frage gestellt, weil sich das für mich nicht auftat. Es waren ja für mich einfach auf Augenhöhe. Wir sind uns im gleichen Raum begegnet, mit den gleichen Herausforderungen, in Anführungszeichen, im Schulkontext. Dass das gar nicht so war, habe ich erst sehr viel später verstanden. Und dass da natürlich andere Herausforderungen vorhanden waren und die Geschichte von den einzelnen Menschen natürlich eine ganz andere ist als von mir. Deswegen, für mich ist die Frage schwer zu beantworten, weil ich erst nach und nach dahinter kam. Weil für mich war die Norm, das, wie ich, ne, du hast vorhin gesagt, diese verschiedenen Perspektiven, dass diese Wahrheit ja okay ist, und aber daneben viele andere Wahrheiten existieren. Ich finde einen sehr schönen Begriff, aber auch eine schöne Umschreibung dafür, was bei mir damals so vor sich ging und was das für mich auch so eine Art Weg war, das überhaupt zu verstehen. Deswegen, nein, das ist nicht nur Nationalität.
Ja,
Aber so genau greifen kann ich es nicht. Deswegen ist es schön, dass du da bist und mit mir sprechen kannst.
Ich habe auch nicht die Antwort auf alles.
Also ich finde so, manchmal ergibt sich ja, vielleicht dürfen auch mehrere Antworten parallel ja dann existieren. Ja. Aber wann, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ja nie Gelegenheit dezidiert, fokussiert über dieses Thema. Deswegen freue ich mich auch gerade total, um die Frage zu beantworten. Ich habe so überhaupt mein Ding mit nationaler Identität, ist für mich sowieso ein super schwieriges Konzept einfach. Also ich frage mich immer, was ist jetzt deutsch und was ist jetzt in meinem Fall kanadisch? Und wenn ich in Kanada bin, sagen alle, du bist so europäisch. Und wenn ich hier bin, betonen alle diese North American side of things. Ne? So. Deswegen,
das ist ja nochmal eine größere Pauschalisierung, ne? Total. Dass ein Kontinent genannt wird.
Yes. Ja, wenn, genau. Also wenn Deutschland und Kanada fällt, das ist schon sehr, oft ist es einfach Europa und Amerika. Anyways, was ich kann, ist so Symboliken, Sportarten, Gerichte an Ländern knüpfen, ne? Also Fußball und Deutschland oder Eishockey und Kanada. Also das habe ich, wenn es um so, was ist eine nationale Identität? Was mir schwerfällt, ist, mich selbst damit irgendwie in Verbindung zu bringen. Meine erste Erfahrung mit dem Thema Interkulturalität, darüber haben wir heute Morgen ja beide gesprochen, war ein Training, als ich glaube ich 19 oder 20 war, Ende der 90er. Interkulturelle Kommunikation war auch mein Zugang zu dem Thema. Und da saß ich drin und das, was ich mitgenommen habe an dem Tag, war, wenn du in diesem Land bist, dann begrüßt die Menschen so, und wenn du in diesem Land bist, dann musst du die Menschen so begrüßen, und diese Körperbetonung oder Haltung sollst du hier vermeiden. Und ich weiß noch, wie, und da war ich super jung, also das ist jetzt auch 20 Jahre her, ja, wie ich raus bin und mir gedacht habe, okay, was habe ich jetzt gelernt? Also ich habe gelernt, was ich alles nicht tun soll. Und ich habe gelernt, dass Menschen, die vielfältig sind, dann doch irgendwie alle gleich sind, weil sie alle in einem Land leben. Und das widerspricht so ein bisschen meine Idee von Interkulturalität. Ich fand deine Definition gerade ja wunderschön. Wie bringt man Menschen zusammen und wie kann man parallele Wahrheiten und Realitäten koexistieren lassen? Und da drin bin ich irgendwie so raus und dachte mir, ach so, hier geht's einfach nur darum, wie vermeide ich Störungen?
Hast du diesen Kurs in Deutschland gemacht?
Ja.
Das ist auch meine Wahrnehmung, wenn ich gebucht werde für einen interkulturellen Kurs, ein Tüdelchen, dann geht es darum, Fehler zu vermeiden. Mhm. Wir wollen ja alles richtig machen. Wir wollen uns sicher fühlen, souverän fühlen im Umgang mit Andersartigkeit. Und also ohne jetzt zu pauschalisieren und eine Schublade aufmachen, alle Deutsche rein. Aber ich glaube, hier in der Tendenz, im Durchschnitt, ist die deutsche Kultur eher eine sicherheitsliebende. Wir haben ja sehr viel Versicherungen.
Stimmt. Ja, sogar Versicherung gegen Alien-Entführung.
Mhm. Ernsthaft so?
Wow, you heard it here first.
Versicherungsmakler und all diese Sachen. Also es ist eine Riesenindustrie. Und auch, ich meine, deutsche Werkzeuge und Autos. Wir sind ja sehr auf Sicherheit bedacht. Ne? Wenn etwas noch nicht ganz fertig ist, dann bringen wir das gar nicht auf den Markt.
Mhm.
Oder die Datenschutz und so. Wir sind da schon sehr sorgfältig. Wir wollen sicher sein, überall. Und deswegen sind diese To-Do-Listen, glaube ich, genau da, nur Menschen zu helfen, damit sie eine Sicherheit spüren, weil sie 10 Sachen wissen, die sie vermeiden sollen.
Ja, liebe ich gerade, weil ich mache solche Übungen, was ist typisch deutsch, auch ganz gerne mal in Trainingssettings, um aufzuzeigen, hey, das, was ihr an Stereotype habt, auf wen trifft das zu? Also wenn ich dann frage, so, was ist typisch deutsch, kommt ganz, ganz, ganz viel, was genannt wird. Wenn ich dann frage, okay, was davon bist du? Dann ist so ganz, ganz wenig. Doch nicht typisch deutsch. Ne? Also was ist das? Und jetzt hattest du gerade das Sicherheitsbedürfnis. Andersrum gesehen ist aber auch, wo ist das Sicherheitsbedürfnis, wenn es um Autobahnen geht, um Richtgeschwindigkeit und ne, wie schnell fahren die Menschen? Das ist in Deutschland ja auch extrem. Und das ist nicht safe, wenn man ehrlich ist. Oder wenn man so auf.
So, du meinst, dass wir so schnell fahren dürfen.
Genau. Ja. Und auch, dass es tun, ne? Also erstmal der Umweltaspekt, das ist ja auch nicht safe. Also da, an welcher Stelle gibt es solche Knackpunkte, wo es dann plötzlich nicht mehr um Sicherheit geht? Also es sind ja häufig bürokratische Systeme, die das Individuum sehr schützen. Aber wenn es ums Kollektiv geht, ne, um gesellschaftlichen Schutz, ne, Umwelt,
voll. Voll.
Etc. Dann plötzlich nicht mehr. Ja. Das finde ich irgendwie merkwürdig.
Das sind ja andere Werte. Ne? Also Sicherheit kann ein Wert sein und dann gibt es wahrscheinlich noch andere Werte, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Geschwindigkeitsrausch. Oder ich liebe mein Auto und ich will mal gucken, wie schnell ich fahren kann. Oder Freiheit, ne? Diese schnell vorankomme, vielleicht auch Zeiteffizienz. Und ne, wenn zwei Werte oder mehrere Werte zusammenkommen, welche gewinnt?
Also ihr habt mir ja schon so ein paar Anregungen gegeben. Ich würde das einfach mal ins spielerische Element reinhüpfen, weil sonst nehmen wir alles vorweg, obwohl ihr noch gar nicht wisst, was hier eigentlich passiert. Aber wir sprechen schon ganz viel drüber. Das finde ich gerade interessant.
Ja, okay, bin mal gespannt.
Na, willst du spielen?
Ich habe jetzt hier so kleine Zettelchen, die ich einfach gefaltet habe. Ich fand einfach sehr nett aus. Das hat keinerlei Bewandtnis, wie die aussehen. Und wir machen das immer in Zweierkonstellationen. Das heißt, immer zwei Menschen bekommen jeweils einen Zettel. Da steht dann was drauf. Also wenn ihr das aufhaltet, steht was drauf. Und das machen wir.
Ja? Machen?
Das machen wir. Das sind Tätigkeiten.
Okay?
Wir starten jetzt mal, damit du einfach noch kurz ein Päuschen hast und so gucken kannst, was hier passiert. Und vielleicht ist ja die beobachtende Perspektive auch interessant.
Timothy, du kennst es auch noch nicht?
Nein, ich bin...
Für mich ist es immer sehr viel lustiger, wenn alle Anwesenden das nicht kennen, außer ich.
Full Disclosure, ich habe gestern Abend haben wir über Spielideen gesprochen und dann war ich so, magst du mir erzählen, was wir morgen mit Nora machen? Und Gedi so, willst du es wirklich wissen? Und ich so, nee, eigentlich nicht.
So. Aus Höflichkeit gesprochen.
So. Okay. Mhm.
Der Blick. Ah, okay.
What happened?
Wir haben uns ja links und rechts Küsschen auf die Backen gegeben.
Und reicht erstmal. Okay. Den Rest klären wir nachher auch. Okay. So, ich gebe eins.
Aber zwei. Du hast einen Ausdruck.
Ja, ich hab Eis. Der Blick war super. Ich hab's sehr geliebt gerade. Ich weiß nicht, was da jetzt draufsteht.
Okay. Wow. Das beschreiben wir auch kurz für Zuhörenden oder nicht.
Beschreib mal, was passiert ist, aber noch keine Interpretation.
Ich habe nach unten geguckt und mich von Nora weggelehnt und Nora ist aufgestanden und auf mich zugekommen.
Aha. So, jetzt dürfen wir zwar auch noch, das ist ja nur fair. Das sind die letzten Zettel, die wir haben.
Okay,
was ist hier passiert? Was hast du beobachtet?
Ihr habt euch mit den Füßen berührt. Und dann gab es, also I don't have a better word for it, für mich war das so ein Duty-Bro-Handshake. Also, vielleicht habt ihr eine bessere Beschreibung, aber ja, es gab eine Art Begrüßungs-Handshake hier.
Ja. Ich wusste auch keine gute Beschreibung. Ich habe irgendwas geschrieben mit möglichst kompliziert. Ne? Aha. Okay, was glaubt ihr, warum ich das jetzt getan habe? Also warum ich solche Dinge aufgeschrieben habe? Wofür ist das denn gut?
Ich dachte mir gerade, wow, okay, was hätte ich jetzt denn echt getan, wenn das passiert wäre? Ne? Also wenn mir das super unangenehm gewesen wäre und ich in so eine Situation komme, wo ich merke, okay, das, was die Person mir gegenüber als wohlwollend begreift, löst in mir Unbehagen gerade aus. Und ne, ich habe auf den Boden geguckt, ich wollte keinen Augenkontakt, ich habe versucht, deinen Körper nicht anzufassen oder zu signalisieren, dass ich das nicht möchte. Ja, so eine Situation. Was machen wir und was hat das mit unserer Sozialisierung, Prägung, Erfahrung, Geschichte zu tun?
Da bin ich nicht so weit von dir. Und weil du soziale Prägung gesagt hast, die Prägung ist ja diese Zettel. Du hast uns geprägt, was wir zu tun haben, was ist gerade jetzt in diesem Moment richtig. Und meine Intention und auch eure Intention jeweils, alles richtig zu machen. Nur was ist, wenn unterschiedliche Versionen von dieser Prägungen zusammenprallen, was entsteht denn da? Ne? Und ich muss auch sagen, als ich dich mit beiden Händen auf die Schulter angefasst habe, ich soll dabei auch noch lächeln, aber du hast mein Lächeln gar nicht gesehen, weil dein Gesicht weggedreht war, habe ich eine Emotion, nicht so, ich will nur freundlich. Und dir ist das unangenehm. I'm so sorry.
Ja, und doppelt unangenehm. Also das eine so will ich nicht. Und dann war es so, oh nee, jetzt gebe ich dir aber auch das Gefühl von Unhöflichkeit oder ich bin an dir gar nicht interessiert. Und das bin ich ja. Ich bringe das jetzt nur anders zum Ausdruck als jetzt nur Umarmung. Und, ne? Also ich hatte so doppel Ebenen gerade.
Bei diesen Küsschen, bei dir stand, du sollst mich zweimal küssen und bei mir stand 4 Küsschen und du hast
mir 5-mal gemacht.
Das waren, glaube ich, 4-mal, ne?
Vielleicht habe ich am Ende aus Verzweiflung eine 5. So, keine Ahnung. Gucken wir auf der Aufnahme, was da passiert ist. Ich bin,
Und deine Irritation war sehr sichtbar, aber du hast mitgemacht. Ja. Kennt ihr diese Irritation, wenn du gar nicht richtig weißt, was ist denn jetzt der Kontext? Was muss ich denn da jetzt machen? Das geht mir ziemlich häufig so. Und auch das mit diesem Handshake, den du da gemacht hast. Ich wusste auch nicht, was ist die nächste Bewegung?
Das stand nicht auf dem Zettel drauf?
Nein.
Wow. Ich wusste nur,
aber du hast alles richtig.
Ja, ich so richtig gemacht. Ich das. Und dieses Achtsame, so, okay, was passiert jetzt gerade? Obwohl es eine Irritation ist. Ich meine, ich stand dir gerade auf dem Fuß.
Hat mir nichts ausgemacht. Das war ja die 3. Runde, deswegen musste ich das auf deinem Zettel wahrscheinlich irgendwas mit tritt sie ganz samt.
Ja, genau. So. Und dieses, ich bewege mich dann in einem Raum und Menschen verklickern mir durch ihr Verhalten, dass das, was ich tue, vielleicht nicht in Ordnung ist oder ich dann nochmal angepasst daran gehen muss. Warum ich das jetzt gemacht habe, ist einfach nur, um rauszufinden, eigentlich genau die Frage, die du vorhin gestellt hast. Ne? Was ist denn Interkulturalität für uns? Sind das solche Cultural Codes, die in so vielen unterschiedlichen Dingen stecken? Ne? Du hast jetzt vorhin schon Gerichte, habe ich erst gedacht, juristische Gerichte? Aber du meintest Essen, ne?
Ja. Ich mag, dass du das immer so, ja, das stimmt, das ist wie willkürlich.
Und da den intersektionalen Blick, den vermisse ich ganz häufig, weiß ich jetzt aber nicht. Also ich habe dich in interkulturellen Trainings nie erlebt, aber ich habe viele andere gemacht. Und du hast vorhin so schön gefragt, du hast die in Deutschland gemacht, als Timothy erzählt hat. Und ich habe die auch alle in Deutschland gemacht, aber von TrainerInnen, die aus unterschiedlichen Backgrounds kamen, sei es jetzt aus unterschiedlichen Ländern, aber eben auch wirtschaftliche Backgrounds. Und zusätzlich andere Diversitätsdimensionen, wo sie Benachteiligungen erfahren haben. Mm. Und in all diesen Trainings hat mir immer der intersektionale Ansatz gefehlt. Und dieses, was du gerade genannt hattest, dieses Vermeiden von Fehlern, stand da immer zentral im Vordergrund. Muss das so sein? Ist das so?
Das Thema ist ja so komplex und ich glaube, das menschliche Hirn, und das ist meine Version der Wahrheit in diesem Moment, ne, versucht, Sachen zu reduzieren, die Komplexität auf irgendwas zu reduzieren, womit wir gut umgehen können, was gut verdaubar ist. Und deswegen vergessen wir vielleicht mit Absicht oder ohne Absicht the big picture und versuchen jetzt bei Interkulturalität, das ist ja nur ein Mini-Element von vielen. Und wir vergessen ja auch, wenn wir mit Menschen mit unterschiedlichen interkulturellen Hintergrund zu tun haben, dass diese Person auch noch ein Gender hat, dass sie ein Alter hat und eigene Geschichten und Erziehung. So, das vergessen wir ja auch alles. Und das ist nämlich die Gefahr. Und ich versuche jetzt in meinem Training quasi nicht mehr die Schubladen aufzumachen. Alle Deutschen sind so zack rein, Schublade zu. Das ist unfair. Mhm. Aber trotzdem brauchen wir irgendwas, womit wir auch sprachlich arbeiten können. Mhm. Deswegen diese Reduzierung. Ich mache mich jetzt gerade auch nicht glücklich, aber ich habe auch keine andere Lösung, wie wir das Ganze, the big picture abdecken können, weil das so komplex ist.
Gerade bei dieser mini-kleinen Übung, ne? Können ganz viele als Energizer beispielsweise auch nutzen, um mal zu gucken, was passiert hier im Raum. Also in Trainingsräumen ist da immer viel Bewegung einfach im Raum und viel Lachen und viel, was passiert. Was ich da ganz gerne versuche zu spiegeln, ist, dass das ja gar nicht kulturell geprägt sein muss. Das kann auch teilweise, diese Ablehnverhalten, die du gezeigt hattest, kann ja auch sein, weil Neurodivergenz, weil vielleicht hatte ich aber auch einfach einen Streit mit der Person oder vielleicht riecht die Person und dann keine Ahnung.
Tagesform, ja.
Tagesform, genau. Also da können ja ganz, ganz viele Gründe sein. Vielleicht bin ich sehr traurig oder noch. Es darf ja vieles sein. Und dieses Reduzieren auf, das muss jetzt was Kulturelles sein. Und dann für eine ganze Gruppe nur, da hast du es gerade schon anhand des Beispiels von Timothy, dass ein ganzer Kontinent dann praktisch dafür gerade stehen muss, in Anführungszeichen, das ist ja auch einfach nicht fair.
Oh, das resoniert so mit mir. Noch ein Beispiel, ich stieg zum ersten Mal in Deutschland mit 16 in einen Schulbus. Und ich wusste nicht, also in Toronto bin ich zur Schule gelaufen oder wir sind mit der U-Bahn gefahren oder einen Schulbus, habe ich nie von innen gesehen. Und ich komme in diesen Bus rein und vorne war so ein Schalter und der Busfahrer saß dahinter und er hatte so Schlitze in diesem Schalter vor sich. Und ich habe gedacht, ich muss da Geld reinwerfen, um eine Fahrkarte zu bekommen. Und habe das getan. Ne? Und meine Mutter hatte mir Geld gegeben und gesagt, du musst eine Fahrkarte lösen, das machst du beim Fahrer ganz vorne im Bus. Ja, okay, habe ich da reingeworfen. Der hat mich angeblafft. Ne? Was machst du denn? Und ich konnte kein Deutsch verstehen, ich wusste überhaupt nicht. Und alle Kinder, das war mein erster Schultag in Deutschland, und alle Schulkinder, wir waren keine Kinder mehr, wir waren Teenager, ich war in der 10. Klasse, haben das alle mitbekommen. Und was so mit mir resoniert in dem, was du gerade sagst, ist, die haben das nicht auf mich zurückgeführt. Das hieß dann nicht, ist der blöd, wobei wahrscheinlich haben das einige gedacht. In der Schule ging dann rum, ja, in Kanada gibt's wohl keine Busse. Und ich dachte mir so, hey, was eine komische Verbindung. Natürlich gibt's in Kanada Busse, ich bin halt da keine Gefahren. So, ne? Also, aber das ist eine interessante Beobachtung, finde ich, in Anlehnung an dem, was du gerade gesagt hast. Wie schnell, also was ist wirklich jetzt Kultur geprägt? Mm. Was ist Persönlichkeit? Ich finde die Idee, mit Intersektionalität in Vielschichtigkeit reinzugehen, bricht ja so ein bisschen diese, weiß ich nicht, ob das essentialistisch ist, aber so diese Fokus auf jetzt ist alles Kultur. Und was du ganz oft machst im Sprachgebrauch, was ich mitgenommen habe, ist, dass du von Prägungen sprichst. Mhm. Und das hat mir auch geholfen, im interkulturellen Kontext immer zu sagen, das sind hilfreiche, und das glaube ich dir auch, Nora, ne? Das soll nicht so rüberkommen, dass ich finde, dass diese Orientierung durch hilfreiche Tipps, dass ich das alles total schmuh finde. Ich finde es nur super gefährlich, wenn es nur das ist.
Ja, ja. Jetzt ist mir auch was eingefallen, jetzt während ich euch zugehört habe, und du hast auch gesagt, das hat ja, ne, die alle Menschen sind ja unterschiedlich. Mhm. Im Training fangen wir oft auch mit so einem Dreieck an: Kultur, Person, Situation. Mhm. Dieselbe Person kann auch unterschiedlichen Situationen unterschiedlich reagieren oder sich verhalten. Zum Beispiel, wir sind ja beim Bus. Der Bus kommt, du steigst ein, eine Person sitzt drin, alles andere ist leer. Alle anderen Sitze sind leer. Ja? Und wenn du dich neben dieser Person hinsetzt, dann wäre das vielleicht komisch. Mhm. Ja? Andere Situation, der Bus fährt vor, der ist voll, neben der ein Person ist noch ein Sitz frei. Und natürlich setzt du dich dahin und dann wäre das nicht mehr komisch. Mhm. Ne, wir hätten ja die gleiche Person, wir hätten vielleicht dieselbe Kultur, aber die Situation ist anders und da verhältst du dich auch entsprechend anders. Das ist diese Dreieck, also du hast die Person angesprochen, ich möchte jetzt nochmal die Situation reinwerfen, und das im Zusammenhang mit Kultur bildet das, glaube ich, so ein Dreieck, das wir immer im Blick behalten sollen. Und ich weiß nicht, ob die Intersektionalität da irgendwie reinpasst, weil Person und Situation,
würde ich sagen.
Ist es schon.
Ja, ne, wir werfen hier immer so mit Begriffen um uns. Es tut mir leid. Intersektionalität ist die Überschneidung von verschiedenen Benachteiligungen oder Erfahrungswerten in Diversitätskontexten. Ganz vereinfacht dargestellt. Und wenn du dieses Dreieck Kultur, Situation, Person hernimmst, ich erinnere mich so an organisationssoziologische Ansätze, beispielsweise Edgar Schein, der Artefakte, Werte und Grundannahmen neben Strukturen und Praktiken hernimmt und da eben auch versucht einzuordnen, was es war. Und ich habe da diesen Link zu Interkulturalität, ist ja häufig in Unternehmenskontexten wirtschaftlich geprägt, im Sinne von, die Menschen müssen ja irgendwie zusammenarbeiten, einerseits, weil es über Ländergrenzen teilweise günstiger ist, an Arbeitskräfte zu kommen, und deswegen ein besonderes Augenmerk drauf gelegt wird, so wie kann man sich da irgendwie verständigen, damit es nicht ständig zu Konflikten kommt, und andererseits eben da häufig ausgeklammert wird, wie soziale Gerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit überhaupt strukturell verankert ist. Und deswegen mag ich solche Modelle dann übereinander zu legen. Auch die sind natürlich vereinfachend. Ne? Ja. Also auch das Dreieck ist ja super vereinfacht. Aber ich mag, dass du auch gleich fragst, wo kann das verankert werden? Weil wir können ja ganz vieles reininterpretieren, je nachdem, mit welcher Brille wir drauf gucken.
Ja, also ich mag die Kombi gerade, so die beiden Dinge, also dein Dreieckmodell höre ich jetzt gerade zum ersten Mal in Kombination mit dem, also da bin ich schon neugierig zu gucken, und vielleicht ist das ja, weil wir ja begonnen haben so mit der Idee, so wie, welche Ergänzungen braucht es irgendwie, damit das irgendwie so ganzheitlich betrachtet werden kann, dieses Thema Interkulturalität, und vielleicht ist es halt eben das, dass man einfach Dinge miteinander verknüpfen darf, in dem Fall.
Ja, absolut. So.
Und das ist in diesem Training damals nicht passiert. So.
Das ist wahrscheinlich auch die Kulturdimension nach Gerhard Hofstede gelernt oder manchmal noch, wie ist die andere Person, Forst Trompenier?
Trompenas.
Forst. Genau, ne? Also solche Modelle. Genau. Ja, Lower und High Context war das dort mit Kommunikation.
Genau.
Ja, also diese Modelle und Kontexte, Ansätze, Theorien, die haben wir ja alle gelernt. Und habt ihr die hinterfragt?
Also ich arbeite tatsächlich nur noch ganz reduziert mit diesen Skalen. Ja. Die helfen denn schon so ein bisschen, um dich zu orientieren. Aber ich frage auch immer, ne, passt es zu dir? Siehst du dich auch genau da, wie der Durchschnitt abgebildet ist? Und viele Menschen sagen, nee, ich bin null pünktlich. Ich komme immer zu spät.
Unpünktlichkeit. Da war ich übrigens, kurze Anekdote, als wir über vermeintlich deutsche Werte gesprochen haben und alle immer sagen, die Deutschen sind so pünktlich. Und neulich jemand zu mir sagte, aha, die Deutsche Bahn. Und ich so, stimmt. Wenn Deutschland Pünktlichkeit so wichtig wäre, dann würde die Bahn anders fahren. So, ja, okay, cool, nimm mich mit, danke. Ja.
Und da sind wir wieder bei Kontext und Situation.
Ja. Und das finde ich witzig. Entschuldigung, alle, die bei der Deutschen Bahn arbeiten.
Nee, wir lieben euch, ist alles gut. Ich habe ein Herz für die Deutsche Bahn, aber ich fand das so lustig, das musste ich jetzt erzählen. Deine Frage zum Hinterfragen, das habe ich erst damals überhaupt nicht, als ich die Modelle erst kennengelernt habe, war ich brav. So, okay, da ist die Wahrheit, das nehme ich jetzt so hin und so ist das und so kann ich das anwenden und so. Aber ich war damals auch ausgehungert, ne? Also nach der Migrationserfahrung, ich wollte einfach, dass alles Sinn macht. Ich wollte, dass es Sinn macht und ich wollte Modelle, die mir erklären, so funktioniert das hier. Und da war ich super dankbar für. Und dann habe ich Diversity Study studiert und bin in meinen Feldern so reingekommen und in unterschiedlichen Berufen, wo ich einfach Modelle nicht mehr, also es muss einfach. Und ich bin auch dafür im FreundInnenkreis, die schicken mir dann, keine Ahnung, ich habe eine Freundin, die macht so eine internationale Mentorship-Programm und da wurde eine bestimmte Modell geschult. Und dann hat sie mir einen Screenshot geschickt und meinte, guck mal, das finde ich total hilfreich. Und dann habe ich nicht geantwortet und 5 Minuten später kam, oh je, findest du wieder kritisch. Und ich so, ich sag dir auch gerne, warum, wenn du wieder da bist. Also das Gesprächsangebot muss sein, finde ich. Und das ist, finde ich, was wir auch hier gerade tun. So, was finden wir hilfreich? Ne, würde ich jetzt hier sitzen und würde sagen, Interkulturalität, nee, komm. Also das mache ich ja nicht. Ich verstehe schon den Sinn und Zweck und eine Daseins, wie sagt man das auf Deutsch? Berechtigung, danke. Aber die Frage ist, so braucht's mehr.
Ja, aber heute bist du ja kritisch. Also ich höre so aus, früher hast du das hingenommen und jetzt hast du andere Gedanken. Die würde ich gerne sagen.
Ich finde, da steckt Verantwortung für mich dahinter, wenn ich was trainiere oder schule oder Menschen zur Verfügung stelle und behaupte, hey, wenn ihr das macht, dann vermeidet ihr Fehler oder wenn ihr das macht, dann intensiviert ihr Zusammenarbeit oder euer Miteinander wird besser, dann ist das auch, finde ich, meine Aufgabe, darauf zu gucken und mir die Frage zu stellen, ist das so? Ist das so mit diesem Modell oder muss ich Dinge kombinieren oder muss ich auf andere Dinge oder frage ich einfach die Gruppe, findet ihr das hilfreich und wo findet ihr das? Vorhin hatten wir ja auch gesagt, das ist vielleicht nicht immer universal anwendbar. Also ich glaube, was ich damit sagen will, ist, dass ich einfach mehr Verantwortung übernommen habe für das, was ich zeige oder von Dingen, wo ich sagen würde, das ist hilfreich.
Und in dem Moment, wo du andere fragst, überträgst du auch diese Verantwortung auf andere. Ihr teilt euch ja diese Verantwortung.
Das finde ich total wesentlich. Darüber haben wir auch oft gesprochen. Also nur weil ich das jetzt gut finde und hilfreich finde, heißt das lange nicht, dass die Gruppe vor mir das so sehen muss.
Ja. Und wenn wir jetzt Gruppe sagen, tun wir wieder alle in einer Schublade.
Ja, guck mal, ja, voll, ja, total. It's a hard job.
Ja. Ich habe ganz häufig erlebt, dass erstens dieses Schublade auf, was du vorhin auch genannt hattest, dass das einfach auch unfair ist allen, die da irgendwie nicht mehr rauskommen aus dieser Schublade. Und zeitgleich diese... Also einerseits Othering, ne? Also du hast vorhin schon Anderssein angesprochen, also Umgang mit Andersheit. Andersartigkeit, genau, hast du gesagt. Und das alleine finde ich schon problematisch, weil was ist da so anders dran, ne? Also im Englischen ist das vielleicht ein schönerer Begriff, im Deutschen ist das ja total geprägt wie ich und die anderen. Und dass das gar nicht zusammengeht. Dabei hast du ja auch über Verbindung gesprochen, über Zusammenhalt, über Connections und dass es auch darum geht, ne, wie finden wir gute Zugänge miteinander, zueinander. Und dieses Vereinfachende verstehe ich total. Und ich habe diese Modelle von Anfang an, aber das liegt in meiner Natur, dass ich erstmal überall kritisch drauf gucke, überall Nein sage und dann erkläre, warum es doch ein Ja ist. Das fällt mir irgendwie leichter, dass ich alles erstmal mit einer bestimmten Neugier, aber durchaus kritisch angucke. Und klar, die Modelle versuchen zu vereinfachen. Und ich habe mich da aber nie wieder drin gesehen. Und warum ich auch beispielsweise ich selber keine interkulturellen Trainings anbiete, ist, weil ich die Erfahrung ja selber gar nicht teile. Ne? Also ich kann nicht von meinen Urlaubserfahrungen oder dem, was ich gelesen habe, erzählt bekam, das wollte ich nie reproduzieren, weil es einfach zu kurz für mich. Es ist für mich einfach so ein mini partieller Anteil von so viel mehr. Und das Große und Ganze habe ich einfach nie gesehen, nie verstanden, nie gefühlt. Da fühle ich mich gar nicht in der Lage, das anzubieten. Mhm. Ich komme dann eher von der Richtung Intersektionalität, Diversität und Biases insgesamt oder eben auch Critical Whiteness. Ja, damit kann ich was anfangen, weil da bin ich selber sehr betroffen und auch so sozialisiert worden.
Jetzt, wo du sagst, aber ich glaube, du könntest es dann ganz gut machen, auch wenn du es nicht machst, weil ich glaube, die Haltung ist ja ähnlich. Ne? Also das ist ja so eine offene, neugierige Haltung, eine wertschätzende auf Augenhöhe. Und ich habe ganz früher, als meine Kinder noch kleiner waren und mein Mann und ich, wir sind so verzweifelt, wie können wir mit den Kindern richtig gut kommunizieren? Und haben wir so eine gewaltfreie Kommunikationsschulung für Kinder gebucht. Und da hat die Trainerin, auch mir ist der Name nicht mehr eingefallen, sonst hätte ich gerne den Namen genannt, hat eine Analogie beschrieben, die finde ich mega schön. Du hast eine eigene Insel, du bist auf deine Insel und du weißt ganz genau, wie deine Insel aussieht. Und dein Kind ist auf einer anderen Insel. Und manchmal kannst du nicht zwingen, dass die andere Person, dass das Kind zu dir auf deine Insel kommt, weil da vielleicht noch gar keine Brücke ist und vielleicht möchte dein Kind gerade auch gar nicht rübergehen, weil die Insel so schön ist. Da ist dann so viel zu spielen. Und diese Neugierde und Offenheit, diese andere Insel explorieren zu wollen, erkunden zu wollen, kennenlernen zu wollen, erzähl mir was von deiner Welt, dann erzähle ich dir ein bisschen von meiner. Und das schafft dann so Brücke. Und vielleicht kann man auch so eine Brücke, und ich denke jetzt ein bisschen größer im Trainingskontext, vielleicht schaffen wir das, dass diese Brücke hält für noch viele mehr andere Menschen, die auch diese Brücke gehen wollen. Das ist so eine nachhaltige Brücke zwischen, also im Unternehmenskontext, es hat immer was mit Wirtschaftlichkeit zu tun, Wettbewerbsvorteile und so, dass es für die Zukunft auch noch hält, dass es für das gesamte Unternehmen hält.
Ja, mag ich sehr.
Eine gesunde Kultur.
Ja, die Metapher mit der Insel, die kenne ich von Vera Birkenbier. Wird wahrscheinlich häufig angewendet, ich weiß jetzt
okay.
nicht.
Die hörte ich das zum ersten Mal, das fand ich mindblowing.
Ja, also da kenne ich es zumindest her.
Das ist mir immer persönlich super wichtig, wenn ich in so einem Raum bin und ich höre, wir gucken jetzt auf Differenzen, denke ich, ja, aber warum? Ja, also gucken wir auf die Differenzen, damit wir wieder in Abstand zueinander gehen und feststellen, wie unterschiedlich wir sind, oder gucken wir da darauf als Chance? Und das klingt immer so fluffig, ich meine das aber so. Da sind Chancen ja drin. Wenn wir verstehen, warum wir vielleicht unterschiedlich sind, verstehen wir auch, warum, was wir gemeinsam haben. Also in dem Beispiel durch das spielerische Element, wenn du auf mich zukommst und du irgendwie Körperkontakt willst und ich will das nicht, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, im Nachhinein zu dir zu sagen, ich habe verstanden, worum es dir geht. Ich sehe dich. Ich weiß, dass das nett gemeint war, mag ich aber nicht. Ich finde, dein Buch im Übrigen leistet da einen totalen Beitrag. Ich habe meine Mutter die ganze Zeit vor Augen, die diese Geschichte mir und mein Bruder wahrscheinlich obwohl wir die gleiche Migrationserfahrung gemacht haben, haben wir nicht die gleiche Migrationserfahrung gemacht. Und wir hätten da, glaube ich, zwei unterschiedliche Geschichten gebraucht. Auch in zwei unterschiedlichen Sprachen. Mein Bruder spricht einen ganz anderen Deutsch, als ich das spreche. Also insofern mag ich das sehr. Das ist, glaube ich, genau diese Gap, um die es mir vorhin oder uns irgendwie so geht. Ne? Also wie können wir das machen, ohne die Differenzen überzubetonen und trotzdem mit hilfreichen Tipps rausgehen, weil das ist super wichtig. Ja, dass man, ich will auch niemand beleidigen, also darum geht es mir auch nicht.
Ja.
Das mag ich sehr.
Und ich mag es, dass du nochmal auf das spielerische Element zu sprechen kommst, weil da sehr deutlich wurde, dass, ne, du hast vorhin auch gesagt, so, du hast uns diesen kulturellen Code sozusagen gegeben, dass das jetzt klar ist, dass wir das machen müssen. Ja, wieso war denn das klar?
Mm.
Ja? Also ich habe ja
einen
Zettel angeboten.
Ja.
Ja, ihr hättet
Spielregeln, wir müssen uns daran halten.
Ne? Und dass ich das auch darf, dass ich hier die Autorität habe oder was auch immer das ist, dass ihr da einfach vertraut, das müssen wir jetzt machen, das dürfen wir und das ist okay so. Ja, ne? Gerade diese Reaktion von, nee, ich möchte das nicht, hättest du ja auch sagen können. So, ihr habt kein Wort miteinander gesprochen.
Überhaupt nicht miteinander gesprochen, stimmt, fällt mir jetzt. Ja.
Also da steht ja nicht, schweigt und tut Dinge.
Ja.
Man, this happened in FIFALTA, now it's happening again.
Also da war ja nichts dergleichen. Und zeitgleich war dir jetzt auch klar, das waren Begrüßungen.
Ja, das stimmt.
Habe ich ja auch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es stehen Dinge drauf, tut die Dinge doch. Und da war ganz viel Interpretation automatisch auf Grundlage dessen, was ihr kennt. Und wo ihr davon ausgeht, das wird jetzt erwartet.
Ja.
Und dieses, das wird jetzt erwartet, das kenne ich beispielsweise auch in solchen Settings wie, wir machen jetzt ein internationales Frühstück im Kindergarten. Und die Kinder dann Dinge mitbringen, also alle sollen irgendwas mitbringen, was sie zu Hause essen. So ist meistens die Formulierung. Und die Kinder bringen dann nicht das mit, was sie morgens essen, was Cornflakes ist oder sonst was, sondern sie bringen mit, was sie glauben, was die anderen erwarten, dass man jetzt mitbringen müsste. Von irgendwann den Vorfahren.
Ich hätte morgen Sushi gedreht.
Siehst du?
Ja.
Und
das kriegen wir natürlich nicht jeden Morgen zu Hause.
Was?
Und ohne, dass wir, weil wir vorhin bei nationale Identitäten und nationale Symboliken, also es ist ja auch nichts Verkehrtes, finde ich, daran dann stolz zu sein auf irgendwas, was aus deinem Land oder meinem Land, ne? Also ich denke an so Show-and-Tell-Abende in der Schule, wo ich dann irgendwas so ganz, und ich war da stolz drauf so irgendwie. Ja. Und das ist auch völlig cool. Ich glaube, das ist ja nicht die Aussage. Aber wie recht du hast, ne? Also die Annahme, die dahinter steckt, dass jetzt, I don't know, Personen, die eine bestimmte Aussehen haben, zu Hause ständig Sushi essen oder so, ne? Also diese, ja, wo du echt manchmal draußen, wir lachen, aber manchmal begegnen mir Dinge, wo ich echt denke so, do we really believe this?
Total. Und ich glaube, das kommt jetzt so eine andere Nuance dazu, dass wir Angst haben vor unserer eigenen Annahmen, dass wir sie gar nicht mehr aussprechen können, weil wir das Gefühl haben, oh, vielleicht machen wir da wieder ein Fettnäpfchen auf. Also ich war auf einer Party, 50. Geburtstag in Blankenese, mega schön, direkt an der Elbe und jeder sollte irgendwie so einen Salat oder so ein Dings mitbringen, eine Tupperdose. So. Mhm. Und ich habe gedacht, ich mache mal einen thailändischen Mangosalat. Und der ist mega gut gelungen, weißt du? Und alle Leute, und dann stürzen sich auf diesen Salat und dann heißt es, wer hat diesen Salat mitgebracht? Ein Blick über den Raum
und alle landeten bei dir.
Ich frag sie mal. Also ich war die einzige als asiatisch aussehende Person auf dieser Party und dann kamen die zu mir und die haben ja richtig gelegen, aber die haben sich, ich glaube teilweise wollten oder haben das Gefühl, ich darf sie gar nicht fragen, weil das so eine Reduzierung ist. Auf ihr Aussehen.
Oh, das ist nochmal was Schönes, was du ansprichst. Das ist ganz häufig eine Frage, die uns auch, also mir auf jeden Fall, ich bin mir sicher, euch auch im Trainingsraum gestellt wird. Dieses, was darf ich eigentlich fragen? Was ist okay? Was ganz häufig mit Namen einhergeht. Ne? Woher kommt der Name? Also es ist ja je nach Kontext und deswegen mag ich dein Dreieck schon irgendwie in einer Personensituation. Und was war das dritte? Kultur. Und ganz häufig ist das wirklich eine rassistische Frage, aber in manchen Kontexten halt nicht. Und dann rauszufinden, was ist okay und was nicht, das schließt sich der Kreis nochmal zu Fehlervermeidung, was du vorhin genannt hattest. Und dann niemanden irgendwie auf die Füße zu treten und dann niemanden zu verletzen mit dem, was ich tue oder sage, das ist ja durchaus ein Wunsch, der dann auch wieder zurückzuführen ist auf, wir wollen ja Verbindung, wir wollen Gemeinschaft und Gemeinsamkeit.
Wie soll ich daran dann arbeiten, wenn das nicht besprechbar gemacht wird, ne? Und das ist ja für mich und für uns sicherlich in unserem Arbeitskontext, finde ich, ist das ja die Balance zu finden zwischen, ich möchte nicht, dass ihr euch schuldig fühlt und Scham habt, Dinge auszusprechen, weil wenn die ausgesprochen sind, können wir hingucken und was tun. Aber ich möchte auch nichts reproduzieren in diesem Raum, was super krass rassistisch ist oder sexistisch oder sonst was und verletzend einfach ist. So. Und wie gestalten wir diesen Raum so, dass das möglich ist.
Ja, da hätte ich noch vielleicht auch einen Tipp für alle, die selber solche Räume gestalten. In einem meiner Lieblingsprojekte 2025 haben wir tatsächlich diese Frage behandelt, so was darf ich eigentlich noch sagen? Und da hatten wir Schilder mit Worten teilweise, manchmal aber auch fast schon so Halbsätze, die nicht verletzend sind. Und wir haben nicht reproduziert, was eigentlich der verletzende Teil gewesen wäre, was wir früher häufiger mal gesagt hatten, sondern mit Absicht, das war mir sehr wichtig, dass dann nur die gute Alternative, die nicht verletzend ist, draufsteht.
Interessant.
Und da kamen die Menschen sehr, sehr schön ins Gespräch. So, warum? Und ist das wirklich nicht verletzend? Mhm. Also weil viele Menschen ja auch irgendwelche Schwierigkeiten haben mit dem Begriff schwarze Person. Warum? Ne? Also da denken ja viele, dass das ein abwertender Begriff ist, aber dass das ein politischer Begriff ist, der etabliert ist in der Community, das wissen die teilweise ja gar nicht, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen. Und das war ein richtig schöner Gesprächsanlass, um da zu gucken, so, oh, das Wort kenne ich gar nicht oder was davon nutze ich schon und was könnte ich zusätzlich noch nutzen.
Und schönes Gespräch und ich glaube, in unserem Leben, wir sind ja alle so busy, ne? Und da passieren ja tausend Sachen gleichzeitig. Diesen Raum zu schaffen, dass man darüber in Dialog kommen kann, das ist so selten. Und das ist so schade, dass man sich Zeit nimmt, gerade, ne, für so, wie siehst du das? Und ich denke anders. Und wo du sagst, ne, diese Unterschiede. Ich bin ein großer Fan von Unterschiedlichkeit. Mhm. Ich finde, das ist so eine Einladung, neugierig bleiben, immer. Mhm. Auch gestern bei meinem Talk. Mein Abschlusssatz war, neugierig bleiben, gerade dann, wenn man sich nicht versteht.
Mhm. Oh.
Und dafür Zeit nehmen.
Ja. Ah, ich mache mal einen ganz anderen Kontext auf. Das ist ein Satz, den ich gerne nutze in Konfliktgesprächen. Es gibt Situationen, wenn ich als Mediatorin unterwegs bin, dass die Allparteilichkeit ist gar nicht so einfach, wie viele sich das vorstellen. Wenn ich dann das Gefühl habe, so irgendwie kann ich total empathisch nachvollziehen, was die eine Person denkt, fühlt, ne, das Interesse dahinter ist. Und bei der anderen Person oder Partei fällt es mir gerade noch schwer. Und dann ist der Punkt, wo ich immer mit exakt diesen Schalter Neugier bei mir betätige und sage, okay, da muss ich jetzt neugieriger reinhören, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, um besser zu verstehen, damit ich erstens allparteilich bleiben kann, aber auch beide Seiten irgendwie zusammenbringen kann.
Mm.
Und das ist ja ein ganz ähnliches Thema.
Voll.
Die Verbindung merke ich gerade zum ersten Mal.
Die Idee, dass wenn wir alle gleich aussehen und gleich sprechen und gleich lieben und gleich wählen und dass Menschen irgendwie glauben, das macht uns sicherer.
Das, was du sagst, passt gerade voll gut zu meinem T-Shirt.
Passt doch, yes. Human rights are not negotiable. Und dann sind hier Hände abgebildet mit Begriffen Freedom, Justice, Equality, Dignity, Love.
Peace.
Peace. Nicht
Erbsen. Keine
Erbsen. Keine Erbsen, nein.
Und das, finde ich, ist da sehr passend zu dem gerade. Ne? Also auch da zu gucken, ja, irgendwie sind wir schon gleich. Wir hatten das ja auch in der Black Lives Matters Bewegung, wo es dann plötzlich hieß, ja, aber alle leben.
Alle vier Großeltern von mir kommen aus Festland China. Also ich bin zwar in Taiwan geboren, meine Eltern auch, by the way, aber meine Großeltern, die kommen aus dem Festland China. Wir wissen, und das wissen wir ja auch, Geschichtsbücher und in der Presse, Menschenrechte, gerade so Freedom of Speech, Freedom of Meinungsfreiheit ist ja in China noch nicht so weit, wie wir hier in Deutschland das so kennen. Und da denkt man dann immer sofort so, oh boah, sind die, ne, hinterher und sowas. Und wie kann man in so einem Land leben und auch noch sowas wie Glück oder Stolz oder sowas spüren? Auf der anderen Seite, wenn man sich diese Geschichte anguckt, wo die Menschen herkommen, also die hatten eine ganz krasse, harte Zeit hinter sich. Turbulenzen, Bürgerkriege, Ende der Monarchie, Anfang Parlamentarismus, Demokratie, die Republik China musste flüchten und die Menschen hatten so schwer, durch die ganzen Eras durchzukommen. Das ist ein Luxusproblem. Also human rights. Also das allererste, das sind die Grundbedürfnisse. Und wenn ich diese Grundbedürfnisse etwa befriedigen kann, dann bin ich schon mal happy.
Mhm.
Dach über den Kopf, was Warmes zu essen und warm anziehen.
Mhm. Maslow'sche Bedürfnispyramide sprichst du gerade an, ne? Ich mag das, dass du das nochmal einordnest. Da sind wir wieder bei Kontext, ne? Also die Situation in dem Fall in deinem Dreieck, die da so unterschiedlich ist. Und deswegen mag ich auch ganz gerne die Einordnung, was ist der Unterschied zwischen gesellschaftlicher, historischer, politischer und individueller Erfahrungswelt und daraus erstmal ableiten zu können, wer ist hier im Unterdrückungssystem überhaupt und für wen ist es so normalisiert, dass sich das gar nicht nach Leidensdruck anfühlt. Du hast gerade schon das Framing so, die sind noch nicht so weit. Ist das so? Ne? Oder ist das tatsächlich ein anderer kultureller Kontext?
Ja.
Und du hattest ja gleich wieder relativiert im Sinne von, ja, da ist eine Zuschreibung aus unserer Sicht heraus, wie wir es gewohnt sind, das, was bei uns normalisiert ist. Deswegen können wir auch nicht, da haben wir ja wieder den Link zur Entwicklungshilfe beispielsweise. Ne? Wir können da nicht mit unserer Erfahrung reingehen und sagen, so ist aber richtig. Mhm. Es ist vielleicht auch gar nicht richtig und schädlich. Und deswegen mochte ich so, dass du direkt von Anfang an gesagt hast, so, das ist jetzt halt die eine Perspektive, die ist genauso okay wie die nächste Perspektive. Und dass du nicht die eine Wahrheit mitbringst, ist übrigens auch der Grund, warum ich dich unbedingt hier im Podcast haben wollte. Weil du mit so einer Grundhaltung reinkommst, wo ich einfach selber neugierig sein darf. Ne? Ich darf dir solche Fragen stellen.
Und das genau, was du gesagt hast, ne? Dieses Normalisieren. Was ist denn schon normal? Du hast in diesem spielerischen Element uns verschiedene Normals zugeteilt und mein Normal muss ja nicht das andere Normal sein. Mhm. Und diese Unterschiede, ich meine, aushalten, die Unterschiede zu erkennen, dass es unterschiedliche Normals geben darf.
Wir können ewig weiterreden. Wir kommen von ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, auch viele Themen mag ich sehr. Was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, war dein Pulli. Und ich weiß, dass er dir wichtig ist, bevor wir die Zusammenfassung so langsam übergehen.
Ja, ich trage heute einen Pulli, den habe ich geschenkt bekommen von einer Marke, die hier in Hamburg sitzt. Ja. Habibi heißen die. Das Wort bedeutet sowas im Englischen, fällt mir die Übersetzung leichter, Sweetheart. Es ist eine Firma, die plugge ich jetzt einfach sehr, sehr gerne, weil die sich eben zum Ziel gemacht haben, die Hemmschwelle oder Kontaktscheue, wie sie selber schreiben auf der Homepage, mit der arabischen Sprache zu senken, indem sie eben die Schriftzeichen als Brand quasi nutzen. Und ich mochte das sehr und dachte, das passt so ein bisschen thematisch heute rein.
Danke nochmal, dass du darauf zu sprechen
kommst. Ja, aber was steht drauf?
Hier? Ja. Das ist Habibi, Sweetheart.
Das heißt Habibi. Witzig ist, ich habe das gesehen und konnte es nicht lesen, obwohl ich versucht habe, ein Dreivierteljahr Arabisch zu lernen. Unfassbar schwere, also für mich schwierige Sprache. Ja. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, es tut mir so leid. Und wie oft wirst du auf Arabisch angesprochen?
Noch gar nicht. Ich muss aber auch noch sagen, Gruß an Tanja, ist noch ganz neu und ich hatte den Pulli draußen noch gar nicht an, nur zu Hause und hier.
Ah, okay.
Also ich war noch nicht quasi damit, aber das werde ich beobachten, was dann passiert.
Ja.
Ja.
Schön. Toll.
Ja, mochte ich heute.
Also, da kann man schon wieder die nächsten Themen mit kultureller Aneignung und Offenheit gegenüber verschiedenen Symboliken. Ja. Dass Symboliken auch so viel Kraft haben, was ich immer wieder so faszinierend finde. Also da hätten wir noch ganz
stundenlang.
An der Stelle würde ich mal fragen, was nehmt ihr denn heute aus dem Gespräch mit? Und wenn euch noch was auf dem Herzen brennt, ist das jetzt richtig gewesen? Ich weiß nicht. Was ihr gerne noch teilen möchtet, was bisher nicht besprochen war zu unserem Thema?
Ich wollte so gerne drüber reden, weswegen Frieden, Peace, das Thema geworden ist. Wir sind 5 IllustratorInnen und eine Marketing-Expertin und ich gewesen in diesem Team. Und das war mitten in Corona, als wir uns das allererste Mal im Zoom-Meeting kennengelernt hatten. Und da waren wir alle aufgeregt und ganz neugierig aufeinander, ganz glücklich, dass es endlich losging. Und wir kannten uns alle nicht. Und das war dieses Meeting, als wir mittendrin von Rami aus dem Sudan einen Schrei gehört haben. Also es war wirklich so, hey guys, I need to run. Draußen auf der Straße sind Sirenen und ich muss mit meiner Familie in Sicherheit gehen. Und boom, war er weg.
Oh, krass. Oh, da habe ich Gänsehaut direkt.
Ja. Und dann waren wir da, 6 sprachlose Kacheln und starten uns an. Und
ganz andere Lebensrealität.
Weil, ja, aber was sagst du, wenn jemand wegen des Krieges ein Meeting verlässt? Und das war so der Moment, wo wir uns sicher waren, hey, unser Buch wird vom Frieden erzählen.
Danke, dass du das noch teilst.
Ja, das Buch ist erhältlich.
Ja.
Überall, wo es Bücher gibt, auf der ganzen Welt. Nur eine Version, die wird nicht übersetzt.
Ach, das ist so schön.
Links packen wir auf jeden Fall in den Shownotes.
Ja, danke schön.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Also mein Takeaway heute ist, dass ich ja so schon ein bisschen vorbereitet gekommen bin, weil ich auch gestern mein Talk schon über dieses Buch hatte und dann hatte ich irgendwie so Sachen, die ich hier erzählen wollte, würde und dann kam ich rein und ihr habt ja auch Sachen zur Party mitgebracht und dann wurde das da irgendwie ganz anders und offen und so und das mag ich, weil das das Ganze nochmal irgendwie transparent macht. Es gibt eine Version der Wahrheit, die ich so im Kopf hatte und dann treffe ich auf euch mit euren Versionen von der Wahrheit und ist völlig was anderes rausgekommen und ich mag das Ergebnis sehr. Ich habe so viel mitgenommen, als wenn ich nur hier so monologmäßig von meiner Version erzähle. Ja, vielen Dank, dass ihr mit mir geteilt habt.
Danke dir. Mag ich. Was nimmst du heute besonders mit?
Was ich super finde, ist, dass wir dieser interkulturelle Gedanken, Grundgedanken, den du ja zu Beginn der Folge, finde ich, so definiert hast, dass das sofort, also du hast irgendwie so diese schlechte Erfahrung von damals direkt wieder weggeschoben. Ne? Das war so die Definition, wo ich dachte, boah, damit kann ich jetzt echt was anfangen. Super. Das in Kombination mit Intersektionalität und diese drei Ebenen, durch die wir eigentlich, ohne dass wir es explizit zu Beginn vorhatten, diese Micro-, Meso-, Makro-Ebene, it's the secret recipe for me irgendwie im Moment, ne? Diese drei Schritte zu gehen oder wenigstens zu gucken, haben wir alles abgebildet, was es braucht, damit wir nicht in so kulturelle, essentialistische Reduktionen reinkommen und nur noch darüber sprechen, was anders ist und schlecht ist. So. Dein Buch spricht mich total an. Ich freue mich schon, meiner Mama das zu zeigen. Die wird das richtig toll finden.
Für die Altersgruppe 3 bis 6.
Ja,
die ist jung geblieben.
Ich glaube, das geht auch bis ins hohe Alter oder kommt dann wieder.
Ja. Wie ist es bei dir?
Ich nehme auf jeden Fall dass wir alle drei wohlwollend kritisch auf verschiedene Bewegungen, Ansätze drauf gucken dürften. Ne? Das war für uns alle drei eine Neugier, die wir geteilt haben. Das mochte ich sehr. Dieses Dreieck, das du mitgebracht hattest, so als Gedankengang, mochte ich auch, weil ich da eben direkt zur Organisationsentwicklung und da vielen Modellen auch eine Verknüpfung gesehen habe. Und damit fällt es mir auch schon wieder leichter, andere Zugänge zu dem Thema. Was ich ja ähnlich wie du erstmal so konnotiert hatte. Und dann habe ich dich ja erlebt. Ne? Ich habe dich ja sowohl in der Vielfalt-Ausbildung als auch drumherum erlebt und war dann so neugierig auf dich, wie du das betrachtest. Dann habe ich jetzt halt gemerkt, okay, das ist sehr vielschichtig und dass diese Vorerfahrung, und ich mache das mit Absicht immer wieder, ne? Ich habe dir schon erzählt, dass ich alle paar Jahre so ein interkulturelles Training mache, um zu verstehen, was verstehe ich noch nicht sozusagen oder auch zu verstehen, was kann ich davon selber für mich nutzen in der Eigenreflexion, aber eben auch in meiner Arbeit. Und das ging nie so richtig an mich ran, aber jetzt im Austausch mit dir, das fand ich sehr, sehr schön. Und das Buch, das werde ich definitiv weiter verschenken. Also nicht das ist meins, aber dass ich das tatsächlich auch Kindern in meinem Umfeld schenke, weil ich es wirklich sehr, sehr, sehr schön finde. Danke, dass du es mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Du kannst auch kontaktiert werden, richtig?
Ja, absolut.
Am liebsten über LinkedIn?
Über
oder?
LinkedIn, wir haben Instagram, The Peacekeepers, wir haben eine Website und natürlich immer per E-Mail auch.
Sehr schön. Lieben, lieben Dank, dass du hier warst und dieses sehr schöne Gespräch mit uns geführt hast.
Danke, Nora.
Danke
ganz
für
toll.
Alles. Und auch für das tolle Spiel.
Wenn ihr mit euren kulturellen Codes oder eben auch Gemeinsamkeiten, Unterschieden, was auch immer ihr mitbringen wollt, hier mit uns sprechen wollt, super gerne, ladet euch ein. Wir meinen das ernst, ne?
Unbedingt.
Ihr dürft euch selber einladen. Ihr dürft gerne mit uns sprechen. Und bis dahin freuen wir uns über Kommentare, über Likes, über alles, was ihr selber hier teilen wollt von euren Erfahrungen. Wir lernen ja miteinander. Danke, Nora.
Danke euch beiden.
Ciao.
Bye.
Tschüss.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.